Im Alpenraum haben wir einfach seit vielen Hunderten bis Tausenden Jahren die almwirtschaftliche Nutzung. Und das ist unsere Kulturlandschaft, die die Artenzusammensetzung hat, die bei uns etabliert ist und wo sich unsere Tierwelt angepasst hat, die es auch zu erhalten gilt. Einerseits für die Tierwelt, aber andererseits auch für uns als Menschen, als Erholungsraum und als altes Kulturgut. Es ist ja die Almwirtschaft eine Form des Nomadentums. Das ist ja eine Form der Transhumanz und das ist ja was, auf was wir stolz sein können.
Aufgehorcht, der Podcast mitten aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Mit faszinierendem Naturwissen, Begegnungen und besonderen Klängen.
Rund 350 Almen gibt es im Nationalpark Hohe Tauern. Das entspricht einer Fläche von 91.000 Hektar. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Kulturlandschaft, die Biodiversität, die Landwirtschaft und den Tourismus. Christine Brucker sagt Servus und willkommen zum Nationalpark-Podcast rund um die Almwirtschaft. Wir wandern auf die Wildalm im Pinzgau, treffen die Ökologin Susanne Aigner und besuchen die Familie Preslaber in Matrei. Deren Kesseralm gehört zum Innerlumer Seckerhof in Osttirol. Sie liegt über dem Tauerntal auf fast 2000 Meter Seehöhe. Armin Preslaber und seine Familie bewirtschaften hier 350 Hektar Almfläche zwischen den mächtigen Gipfeln des Munternitz und des Nussingkogels. Mutter Liesel ist seit 44 Sommern auf der Alm. Wie kommt man eigentlich vom Hof auf die Kesseralm, Liesel?
Ja, zuerst haben wir zu Fuß mit den Viechern und dann, wenn wir einen Traktor gehabt haben, dann haben wir sowohl mit dem Traktor geführt bis Raneburg. Dann wieder zweieinhalb Stunden zu Fuß auf die alten Viecher, ja. Jetzt fahren wir über die Taxaalm auf mit den Viechern. Ja, und da früh werden sie aufgeladen auf zwei Traktoren, wenn wir halt die ersten eine treiben, die Kalben, und nachher bis zur Taxaalm geführt und dann zu Fuß hinauf. Ja.
Die Alm ist seit 1957 in Besitz eurer Familie und eine vergleichsweise große Alm. Wie teilen sich die Flächen auf, Armin?
Ja, die große Alm ist schon langsam eigentlich groß geworden. 1957, wie es der Großvater gekauft hat, oder meine Großeltern, war eigentlich nur ein kleiner Teil, oder die Hälfte, kann man sagen, damals. Und das war dann, glaube ich, 10 Jahre später oder einige Zeit später hat er die restliche Hälfte dazu gekauft. Und so klein war es, sind halt nur ein paar Bergmeter dazugekommen. Mein Vater hat auch nochmal ein paar dazu gekauft. Und so ist die Größe eigentlich entstanden. Und jetzt schauen wir, dass wir das in der Größe weiterbringen und pflegen jedes Jahr. Im Sommer bin ich in Haupterwerb, aber im Winter gehe ich schon eine Arbeit nach als Installateur.
Wie viel Vieh ist auf der Kesseralm im Sommer unterwegs?
Also Rindviecher sind einmal ungefähr bei den 60 Stück von alle Altersklassen, klein und alt. Und Schaf ist unterschiedlich, aber so zwischen 300 Stück Schaf sind auch jedes Jahr.
Von den 60 Rindviechern sind auch einige Milchkühe dabei?
Ganz genau, Kühe haben wir so ungefähr, ist auch nicht alle Jahr gleich, aber zwischen 10 und 13 Stück. Die tun wir dann oben melken, zweimal im Tag, so wie halt auch jeder. Und den Großteil der Milch dann wir oben verarbeiten.
Dass die Milch auf der Alm verarbeitet wird, Liesel, war das schon immer so?
Ja, früher nicht so viel. Und auf einen Eigengebrauch ganz früher. Und dann, wie ich halt direkt Vermarktung angefangen habe, seither immer mehr.
Was wird da produziert?
Butterwert, Graukäse und Schnittkäse.
Was für eine Rolle spielt die Vermarktung für euch?
Die Produkte werden auch wöchentlich auf dem Stadtmarkt verkauft von meiner Frau selber und spielt bei uns eine größere Rolle, weil es eine Mordseinnahme ist für uns. Weil arbeitlich auch viel Aufwand, aber das rentiert sich und na, das schaffen wir eigentlich ganz gut.
Das klingt alles nach viel Arbeit. Wer hilft damit?
Ja, das kann man oft gar nicht aufzählen, was fast jeder Hand braucht, der was Zeit hat. Aber ich und meine Mama und meine Frau, die Jasmin, die Kinder, das kommen auch schon langsam nach und meine Geschwister und Nichten und Neffen sind eigentlich alle dabei, ja.
Je nach Wetter, je nach Zeit, nicht? Wenn Ferien sind, dann sind die Enkelkinder viel oben und dann helfen halt alle, ja. Und die Mütter für die Kinder, ja, sind oft, ja, 14, 15 Leute. Nein, Tisch haben sie nicht Platz.
Dann wird in zwei Schichten gegessen.
Ja, so ungefähr, ja. Einmal die Kinder und dann, dass die Arbeitsleiter Ruhe haben, mit Ruhe essen mögen, ja.
Mir taugt es auch, ja. Je mehr, desto besser.
Armin, was sind die Herausforderungen auf der Alm neben der Betreuung des Viehs? Was gilt es da zu beachten?
Ja, im Frühjahr ist einmal erst einmal alles wieder hinterzuräumen, was der Winter, wenn er Schaden gemacht hat, es ist, sagen wir, Gott sei Dank in einer guten Lage, dass es nicht so schlimm ausfällt. Und dann ist halt das ganze Jahr auf die Zäune aufzuschauen, ob sie ganz sein, ob sie ganz blieben sein. Der Steinschlag spielt bei uns ein bisschen eine Rolle. Und das Unwetter, ja, je nachdem, wie stark das Unwetter ausfällt, wenn es eins gibt, wie es 2017 war. Und das ist dann halt wieder zum Hinterraum und zum Schauen, dass wir die Flächen so instand erhalten. Das ist ein bisschen das eigentlich, ich sage mal, was wir in Summe überhaupt ja. Wenn es nicht gerade auf dem Feld die Arbeit ist.
2017, das Unwetter war mehr als ein bisschen hinterräumen. Das hat ja einen großen Schaden angerichtet.
Ja, so in den Flächen hat es Gott sei Dank nicht viel Schaden angerichtet. Aber der Verbindungsweg von der anderen Seite zu der Alm, da haben wir die Kirbare und die Felder, wo wir meinen, da war der Weg weg. Und da haben wir halt auf der Woche fast wieder Arbeit gehabt, dass wir den Weg instand setzen können, ja.
Liesl, du bist durchgehend im Sommer auf der Alm. Wenn ein Unwetter kommt, ist es zum Fürchten?
Nein, eigentlich nicht. Fürchten war sie nicht.
Damals ist auch das kleine Wasserkraftwerk am Petersbach zerstört worden. Mittlerweile gibt's ein größeres, neues.
Es ist nicht ganz zerstört worden. Es war die Wasserfassung und ein Teil von der Leitung war zerstört. Aber mittlerweile haben wir das umgebaut, haben ein größeres, ein stärkeres mit 12 kW Leistung. Jetzt ist die Wasserfassung natürlich direkt im Bach drin, wohl ein bisschen verstärkt. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so schlimm wird als wie 2017.
Und wofür wird der Strom dann verwendet?
Also der Strom wird eigentlich für alles verwendet, was man braucht. Das war einmal zum Melchen. Der Kaskessel wird damit betrieben. Der Boiler seit ein paar Jahren. Dass wir Warmwasser haben. Früher haben wir es mit Holz alles gemacht, das Warmwasser. Brauchen wir jetzt eigentlich fast keins mehr. Brennholz ist in Überschuss oben, was wir nicht mehr brauchen. Und Licht, Kochen, ja, ist alltäglicher. Aber das Wichtigste ist einmal die Milchmaschine und der Gaskessel und der Boiler, ja.
Heute gibt es fließend warmes, kaltes Wasser in der Hütte. Das war aber nicht immer so.
Nein, das war nicht immer so. Früher haben wir das Wasser ins Haus getragen mit den Kiebeln. Seit 1991 haben wir noch halt einmal das Wasser ins Haus geleitet. Ja. Das war eine Erleichterung.
In welchem Zustand sind die Flächen, Armin?
Ja, die Flächen schauen wir auch alle Jahr ein bisschen, dass man die Rodung ein bisschen durchbringt. Ist zwar nicht so einfach, weil es viel Leid braucht und weil es die Bestoßung vom Vieh ganz wichtig ist. Aber so klar weiß, da riecht man es, als wenn wir nicht da richten. Weil einfach die Vegetation auch einfach viel weiter aufgeht. Weniger für die Bäume, aber Almrösen und Grunewitzstauden. Und da schauen wir halt ein bisschen. Das bringt mir fast mit der Größe gar nicht so leicht. Mit der handischen Arbeit gar nicht so leicht. In der Anhütte aber, man schaut halt ein bisschen, ja.
Die Kessler Alm liegt in der Außenzone des Nationalparks Hohe Tauern. Was hat sich geändert durch die Werdung des Nationalparks? Eure Familie ist ja schon länger hier.
Ich bin mit denen aufgewachsen im Nationalpark schon. Aber förderungstechnisch und für die Gebäude her tun sie uns eigentlich gut unterstützen. Und es gibt eine gute Zusammenarbeit der Almbesitzer und der Nationalpark. Also ich kenne nichts Schlechtes.
Liesl, deine Almsaison beginnt Anfang Juni und wann war sie heuer zu Ende?
Heuer war es am 15. November zu Ende. Da hat es Plusgrade gehabt. Bei Runden war es kälter, ja. Oben war es heuer super, ja.
Szenenwechsel. Die Ökologin Susanne Aigner aus dem Kärntner Rosental berät den Nationalpark Hohe Tauern und die Almbauern und Bäuerinnen in Tirol, Salzburg und Kärnten. Ihre Arbeit beschreibt sie als Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Von ihr möchte ich wissen, was ist das Besondere an den Almen?
Die Almwirtschaft ist nach wie vor eigentlich eine sehr naturnahe Form der Bewirtschaftung. Sie wird von der Weidehaltung geprägt. Das heißt, Rinder gehen über eine relativ große Fläche, weiden die Flächen auf manchen Almen sehr intensiv ab, auf manchen Almen extensiv ab, manche werden gekoppelt, manche nicht. Und daraus ergibt sich eine unheimliche Vielfalt an unterschiedlichen Nutzungen. Und es werden sehr viele Pflanzenarten durch diese Form der Nutzung gefördert. Man muss sich immer vorstellen, dass unter der Waldgrenze, in der subalpinen Höhenstufe, von Natur aus ein geschlossener Wald wäre. Im Nationalpark großteils Fichtenwälder, Bodensäure, Fichtenwälder und Lärchenzirbenwälder. Weiter oben dann manchmal Latschenfelder, Grünerlengebüsche. Da kommt eine bestimmte Anzahl an Pflanzenarten vor. Aber wenn ihr diese Flächen jetzt beweidet, dann entsteht durch den Biss der Tiere, egal ob das jetzt Schafe, Rinder oder Pferde sind, entsteht ein Mosaik und verschiedene andere Pflanzenarten kommen auf. Und da gibt es eine Faustzahl der Biodiversität, die ich unheimlich schön finde. Die sagt, dass auf jede Pflanzenart, die an einer Stelle vorkommt, 10 bis 100 verschiedene Tierarten, Insekten, Spinnentiere und andere Kleinlebewesen gebunden sind. Wir kennen das von der Brennnessel, da ist es bekannt, 100 Schmetterlinge, gell? Aber auf jeder anderen Pflanzenart auch 10 bis 100 verschiedene Tierarten. Und wenn ich mir jetzt so einen Almlebensraum vorstelle mit ein bisschen Zwergstrauchhain, ein bisschen Magerwein, ein bisschen Fettwein, da ist wieder Amor drinnen, dann explodiert mir die Biodiversität förmlich und ich habe eine sehr, sehr große Vielfalt. Und das ist dann das, was aus naturschutzfachlicher Sicht an den Almen auch sehr wertvoll ist.
Wie genau kann man jetzt Naturschutz und landwirtschaftliche Nutzung zusammenbringen?
Das ist ganz, ganz eng miteinander verwoben. Im Nationalpark, die ganzen Almen sind Schutzgüter nach der FFH-Richtlinie, nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Es ist alles auch Natura 2000-Gebiet. In dieser Richtlinie ist eine ganze Reihe von Lebensräumen aufgelistet, die unter europaweiten Schutz stehen. Und darunter sind fast alle Magerweiden der Almen, die ganzen Borstgrasrasen, die Kalkmagerrasen, die primären Silikatrasen, also eigentlich fast alles, was beweidet wird und was nicht nährstoffreich ist, ist so ein Schutzgut. Und aus dem Grund hat auch der politische Naturschutz ein hohes Interesse, dass die Almen erhalten werden. Und das ist eigentlich auch die Basis, warum Naturschutz und Landwirtschaft auf den Almen so eng zusammenarbeiten und das auch sehr wichtig ist und auch gefördert werden kann, weil man damit auch diese Lebensräume erhaltet für die EU, für die Erfüllung dieser Naturschutzziele, dieser übergeordneten.
Damit sind auch Pflichten seitens der Bewirtschafterinnen verbunden. Was müssen sie tun, um diesem Ziel zu entsprechen?
Ja, das Schlechteste ist eine großflächige Nutzungsauflassung. Sie werden irgendwann einmal zu Zwergstrauchheiden oder zu geschlossenen Wäldern. Das Wichtigste ist, dass eine standortangepasste Beweidung erfolgt. Das heißt, eine Beweidung, die nicht zu intensiv ist, aber auch nicht zu extensiv ist. In der Praxis heißt das zum Beispiel bei den Borstgrasrasen, dass sie kurz und scharf beweidet werden sollen, aber dass sie dann auch wieder eine Zeit haben, wo sie sich erholen können und wo sie zur Blüte gelangen können. Eine Form dieser Nutzung wäre, wie sehr, sehr oft betrieben wird, die Staffelweide. Die Rinder gehen mit der Vegetationsentwicklung nach oben und gehen dann im Herbst, werden sie wieder runtergetrieben. Oder man macht eine Koppelwirtschaft. Es ist ein Spagat, das klingt so leicht, aber das ist alles mit harter Arbeit für die Bewirtschafter auch verbunden, weil man muss Zäune machen, man muss immer wieder nachschauen, wo sind die Tiere, wie schauen die Flächen aus und das gehört auch entsprechend finanziell unterstützt.
Und da, wo Weidegang nicht möglich ist, da wird dann gemäht?
Ja, früher, historisch war es tatsächlich so, dass alles, was zu steil war, um beweidet zu werden, ist gemäht worden, aus der Not heraus. Gott sei Dank haben wir bessere Zeiten, in denen das nicht mehr notwendig ist. Für die Natur schade, waren natürlich sehr viele artenreiche Wiesen, die es gegeben hat, die heute nicht mehr genutzt werden, weil sie auch vor Beweidung einfach zu steil sind. Bergmäher sind generell stark vom Rückgang bedroht, weil die Fördersumme ist eine Entschädigung vom Aufwand. Aber der tatsächliche Aufwand liegt meistens nachher noch einmal deutlich darüber. Es ist einfach sehr aufwendig. Und mit dem Rückgang der Rinderzahlen generell, in manchen Bundesländern mehr, in manchen ist es noch ein bisschen verzögerter, wird das Almheu einfach als Futter nicht mehr gebraucht. Und das ist wirklich, das ist für mich eine der größten Bedrohungen in der Almwirtschaft, ist der Rückgang der Rinder im Tal. Wenn das Heu übrig bleibt und einfach genug da ist, dann geht man den Weg, der am einfachsten ist. Es sind ja fast alle Bauern oder sehr viele ja im Nebenerwerb. Die haben ja einen mehrfachen hohen Arbeitsdruck. Also das ist ja wirklich enorm, was die leisten. Und die steilen Flächen bleiben zurück. Und das sind halt dann oft die Flächen, wo eine hohe Biodiversität vorhanden ist.
Sie haben die Förderungen angesprochen. Was genau haben die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, denen die Flächen ja gehören, von einer naturschutzkonformen Bewirtschaftung?
Das ist eine gute Frage. Was haben die Bewirtschafter davon? Ich glaube, ich kann da schon sagen, dass sich jeder Almbauer freut, wenn er im Frühjahr die ersten Enzian sieht. Es freut sich jeder Almbauer, wenn er Edelweiß sieht, wenn er viel Arnika auf der Wiese hat. Also generell diese Blumenvielfalt, die öffnet das Herz von jedem Menschen und insbesondere die Herzen der Almbauern. Und das ist eigentlich das Hauptpositive, wo wirklich Biodiversität und diese Freude am Landschaftsbild zusammenkommt. Eine Düngung, eine intensive, ist ja auf den meisten Almen nicht in der Form möglich. Zumindest nicht, wenn Milchkühe eingestallt sind. Wenn keine Milchkühe vorhanden sind, fällt auf den Almen meistens auch kein Dünger an. Und dadurch ist das sowieso schon ein geschlossener Kreislauf im Einklang mit der Natur. Wenn dann natürlich sehr viel Kraftfutter aufgebracht wird, wenn das sehr viel gedüngt wird, dann ist das ganz was anderes. Dann sind das wirtschaftlich interessante Betriebe, Betriebe, die von der Milchproduktion leben. Und die handeln natürlich ganz anders. Für die ist das das Haupteinkommen und die muss man auch anders sehen wie eine reine Galtviehalm. Die sind ganz verschieden zu betrachten. Also man kann das jetzt auch nicht alles idealisieren und jede Alm ist eine Insel der Biodiversität, das ist es auch nicht. Aber auch auf den intensiveren Milchkuhalmen gibt es extensivere Bereiche, gibt es Randbereiche und auch dort gibt es Möglichkeiten für die Biodiversität was zu tun. Auch wenn man ja von ersten Blick nur Fettweiden sieht. Wenn man dann ein bisschen genauer schaut, dann ist da ein Bach mit einem Ufer, dann sind da kleine magere Bereiche und auf dem muss man dann schauen. Also man kann aus jeder Alm das Beste aus naturschutzfachlicher Sicht herausholen. Das ist oft nicht leicht, aber es ist ein schönes Ziel und ich glaube, das funktioniert da ganz gut.
Was bringt es? Was bringt es an Förderungen, an finanzieller Unterstützung?
Naja, es gibt verschiedene Fördermodelle, auch in den Bundesländern unterschiedliche Fördermodelle. In Osttirol gibt es ja jetzt seit fast 20 Jahren das Nationalparkzertifikat für Almen, was wirklich maßgeschneidert ist und vom Nationalpark angeboten wird, wo die Almbewirtschafter für biodiversitätsfördernde Maßnahmen, vor allem Erhaltung, Förderung von Borstgrasrasen, von Artenreichen, aber auch Nutzungsverzicht von Mooren vom Nationalpark den Aufwand abgegolten kriegt. Umgesetzt werden diese Maßnahmen großteils über den Maschinenring, bleibt das Geld da in der Region von der Wertschöpfung her. In Kärnten gibt es auch diesen Naturschutzplan auf der Alm, wo konkrete Schwendmaßnahmen in Abstimmung mit dem Nationalpark auch gefördert werden und die Maßnahmen auch vom Nationalpark begleitet werden. Salzburg ist Ähnliches angedacht. Aber gerade jetzt von Osttirol weiß ich jetzt die Zahl, es sind jetzt 350 Hektar wirklich unter Vertragsnaturschutz gekommen in den letzten Jahren. Das haben wir jetzt gerade ausgewertet, was wirklich eine große Zahl ist.
Was bedeutet das konkret, Vertragsnaturschutz?
Die Grundeigentümer setzen Maßnahmen um, haben einen Vertrag, welche Flächen sie umsetzen. Zum Beispiel ein bestimmtes Moor, das aus der Nutzung genommen wird, das wird finanziell abgegolten. Oder sie machen eben Schwendmaßnahmen oder Lerchweide herrichten. Es wird Betrag geschätzt von den Kosten und dann kriegen sie das entsprechend abgegolten.
Und Schwendmaßnahmen bedeutet, dass bestimmte Zwergstraucharten oder auch Wacholder geschwendet werden, heißt, sie werden rausgehackt, rausgerissen, damit die Almen nicht verbuschen. Das ist wohl eine der größten Herausforderungen, oder?
Ja, das ist ganz entscheidend, dass das so gemacht wird, wie das den Naturschutzrichtlinien entspricht. Das heißt, man darf nicht mit einem Mulcher drüber fahren und die Zwergsträucher ratzeputze abschneiden, sondern das muss so sein, dass eine hohe Biodiversität gewährleistet wird, das heißt mosaikartig im Bereich von Steinen. Wenn steil ist, wenn sehr flachgründig ist, dann werden die Gehölze belassen. Ein gewisser Anteil an Gehölzen wird belassen. Es soll ja keine Pflanze ausgerottet werden, sondern es soll ein möglichst vielfältiges Mosaik entstehen. Und das ist eben der Grund, warum das vom Naturschutz aus gefördert wird.
Wenn wir über Veränderungen sprechen durch Vegetation, durch Klima, durch mangelnde Niederschläge zum Beispiel, wie lassen die sich objektiv messen, ob zum Guten oder zum Schlechten?
Sowas objektiv zu messen ist schwer. Aber beinahe jede Alm muss Wasserleitungen neu bauen, neue Quellen erschließen und hat schon Probleme mit der Wasserversorgung gehabt oder Rinder sogar abtreiben müssen wegen Wassermangel. Also das ist ein neues, relativ neues Thema. Das habe ich früher nicht so gehört. Das Zweite, was wirklich auffallend ist, wo früher überhaupt keine Bäume waren, kommen jetzt Bäume. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir 3 Grad Klimaerwärmung haben, und das haben wir inneralpin, dann heißt das, dass die Waldgrenze höher ist. Und das sieht man. Man sieht die Bäume keimen, kleine Bäume sehr hoch oben. Das ist auch neu. Prinzipiell werden die Flächen auch wüchsiger. Jetzt haben wir da ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite werden die Rinderzahlen immer weniger und auf der anderen Seite wird es wüchsiger.
Und da setzt dann Ihre Beratungsleistung zum Beispiel ein. Welche Rolle spielen Managementpläne oder Kartierungen?
Eine der großen Gefahren, wenn man keine Kartierung hat, ist, dass man sagt, dann gut, dann tun wir halt den und den Hang nicht mehr beweiden und konzentrieren uns nur noch auf die herunteren Bereiche oder nur auf die hüttennahen Bereiche. Und dann gehen aber genau die Flächen mit der hohen Biodiversität, gehen dann verloren, wachsen zu langfristig. Und das ist dann die Überzeugungsarbeit, dass man mit den Bewirtschaftern das vereinbart, dass sie diese Bereiche auch noch beweiden und sogar vielleicht besser beweiden. Und es gibt ja ein paar Möglichkeiten darauf, dann einzugehen auf diese Überschuss an Futter. Da gibt es verschiedene Varianten und Lösungsvorschläge, die man dann gemeinsam erarbeiten kann.
Wir machen wieder einen Schnitt. Diesmal geht es hinauf auf die Wildalm im Pinzgau. Hier bewirtschaftet der Verein Alpinus seit 2 Jahren 350 Hektar Almflächen. Zufällig genauso groß wie die Kesselalm in Osttirol, mit einem spannenden Konzept. Ronja Landvogt ist Obmann-Stellvertreterin des Vereins Alpinus.
Die Wildalm liegt im Oberpinzgau, oberhalb von Neukirchen. Wir haben 350 Hektar Almfläche, davon sind ca. 60 Hektar Weidefläche. Wir leben hier oben zusammen mit fast 200 Tieren, 20 Milchkühe, ganz, ganz viele Ziegen, über 80 Ziegen, 52 Mutterkühe und dann noch Schweine und Pferde und Hühner. Ja, wir sind ein Team von ganz vielen verschiedenen Leuten. Wir sind immer mindestens zu viert hier oben, wechseln uns aber den ganzen Sommer ab mit den verschiedenen Aufgabenbereichen, sodass alle mal Urlaub machen können, mal verschiedene Aufgabenbereiche übernehmen können oder dass auch Leute von außen, die sich dafür interessieren, aber jetzt nicht den ganzen Sommer Zeit haben, mal in die Almwirtschaft reinschnuppern können.
Das sind dann die Mitglieder des Vereins, 20 Milchkühe, wie viel Milch geben die und was passiert damit?
Ja, die geben hier oben natürlich ein bisschen weniger Milch als im Tal, 10 bis 20 Liter am Tag. Und die gesamte Milch verkäsen wir hier oben zu verschiedenen Käsen. Alles von Bergkäse bis Frischkäse, Mozzarella, Grillkäse, Joghurt, Ricotta, Butter. Genau, das stellen wir alles selber her in unserer mobilen Käserei, hier in einem Container aufgebaut ist.
Johannes Tildach ist verantwortlich für die Sennerei. Und wie kann man sich so einen mobilen Container vorstellen?
Also ich bin einer von den 3 Käsern hier über den Sommer auf der Wildalm. Wie die Ronja schon gesagt hat, wir verarbeiten ca. 250, im Durchschnitt 250 Liter Milch am Tag. Wir haben da eine mobile Käserei eingerichtet und einen mobilen Reiferaum, einen Schiffscontainer, der mit Wasserkühlung umgebaut worden ist, zu einem Reiferaum. Und ja, wie kann man sich diesen Tag vorstellen? Also wenn die Milch beisammen ist, übernimmt man die Milch in der Gräserei und prüft noch die Qualität und entscheidet dann meistens schon im Vorfeld laut dem Produktionsplan, was wir für die Produkte brauchen, für den Markt oder für uns eben, für die Gastronomie oder für den Weiherhof, unseren Verpächter, den wir auch beliefern mit Produkten. Und die Milch wird angenommen, wenn jetzt ein Bergkäsetag ist, dann wird der Käsekessel gefüllt mit der Abendmilch und mit der Morgenmilch. Dann werden Mikroorganismen zugegeben, um die Milch noch lebendiger zu machen, wie sie ist. Anschließend wird sie eingelabt, geschnitten und dann möglichst bei Bergkäse klein geschnitten und dann hochgebrannt über 52 Grad. Die Käse werden abgefüllt, mehrmals gewendet und ja, dann hofft man, dass 3 Monate später ein guter Käse rauskommt.
Die Prozedere ist wie bei jeder Sennerei, Molkerei im Tal. Das Besondere, wir sind hier auf 1700 Meter Seehöhe. Das braucht Energie, es braucht Wasser, es braucht warmes Wasser. Für die Technik ist Andi Görner zuständig. Wie funktioniert das alles?
Wir sind hier auf einem Nordhang, was erstmal nicht so günstig klingt für Solar. Allerdings ist es bei uns so, wir sind im Oberpinzgau der Fleck, der zuerst Sonne bekommt und der noch am längsten Sonne hat. Deswegen hat unsere Photovoltaikanlage eine relativ gute Energieausbeute. Die haben wir auch mitgebracht, haben insgesamt dort 16 Kilowatt installiert und eine 15 Kilowattstunden Speicher, mit dem wir unsere gesamte elektrische Energie erzeugen können. Daneben haben wir für Warmwasser uns auch noch einen Warmwasserspeicher installieren müssen. Der wird bei viel Sonne vor allem mit Strom geheizt. Bei weniger Sonne haben wir eine Stückgutheizung, mit der wir die notwendige Wärme erzeugen können.
Claudia Kreimel ist neben ihrer Tätigkeit als Hirtin, sie kümmert sich um die Mutterkühe und um die Hühner, auch für die Märkte und für den Almausschank hier auf der Wildalm zuständig. Wie kommen die Produkte an?
Ja, erfreulicherweise kommen unsere Produkte sehr gut an und wir haben während des ganzen Sommers auch schon eine ganz gute Stammkundschaft auf den Märkten aufbauen können. Teilweise sogar schon mit Vorreservierungen für die nächste Woche und Vorbestellungen, was uns natürlich wahnsinnig freut. Gleichzeitig freuen wir uns dann auch immer, wenn unsere Stammgäste uns auf der Alm besuchen. Wir haben wöchentlich immer wechselnde warme Gerichte in einem etwas anderen Almausschank, als man das vielleicht von anderen Almen kennt. Beispielsweise Almpizza, die wir im Holzbackofen ganz frisch machen mit selbstgemachten Mozzarella. Wir haben Grillkäseburger, wo wir die Burgerbuns selber backen, Grillkäse selber herstellen. Und ja, und den Gästen schmeckt's und das freut uns natürlich wahnsinnig.
Etwas anders ist auch das Konzept, das hinter der Wildalm steht. Was wollt ihr damit erreichen oder zeigen, vielleicht sogar beweisen?
Dass Almwirtschaft auch im 21. Jahrhundert funktionieren kann, auf eine moderne und neu interpretierte Art. Unser Ziel ist es, dass wir Almen wiederbeleben, die sonst nicht wirtschaftlich oder nicht attraktiv genug sind als Standort. Und dafür entwickeln wir Konzepte auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also einerseits die Infrastrukturebene, andererseits auch Team-Meetings. Wie gehen wir miteinander um? Wie ist unsere Kommunikation? Wir haben ganz viel Reflexionstreffen und auch regelmäßige Treffen hier oben. Und es ist für uns einfach ganz wichtig, dass das Team zusammen funktioniert, dass alle Spaß haben, dass jeder einen guten Almsommer hat. Besonders wichtig ist uns halt auch die Wissensvermittlung. Jemand, der jetzt irgendwie in der Stadt wohnt und einen normalen Job hat, der kann nicht 4 Monate im Jahr einfach so auf die Alm kommen. Aber in unserem modularen Konzept können wir sagen, okay, unterstütze uns für 1 Woche, für 2 Wochen, für 1 Monat, solange wie du Zeit und Lust hast. Ich glaube, das unterscheidet uns halt von anderen Almen, die es vielleicht schon immer so gab, wo eben die ganze Großfamilie den Laden schmeißt. Und so wird das Ganze dann leichter und lockerer und moderner und innovativ.
Leichter, innovativ. Wo seid ihr an eure Grenzen gestoßen? Wo hat's mal gehakt?
Ja, schon allein der Zeitrahmen, den wir haben, der hat uns letztes Jahr im ersten Jahr ganz schön gefordert. Es lag noch bis Mitte Mai relativ viel Schnee. Es hat noch am 12. Juni geschneit. Und wir mussten aber innerhalb von knapp 3 Wochen ein komplettes System aufbauen, mit dem wir am Ende Käse erzeugen können. Die Kühe darf man nicht zu spät hochholen, sonst wird das Gras überständig. Und dadurch war einfach die Zeit zu Beginn sehr limitierend. Wir haben mit vielen Provisorien starten müssen. Ja, das war zu Beginn sehr, sehr herausfordernd.
Das zweite Jahr ist leichter.
Ja, bestimmt steigt man im zweiten Jahr mit schon einem gewissen Erfahrungswert ein. Man ist immer täglich konfrontiert mit irgendwelchen Herausforderungen. Man, wir sind hier zwar nicht ganz abgeschieden vom Tal, aber allerdings braucht man oft rasche und geschickte Lösungen, um den Ablauf, den die Tiere und die Natur vorgeben, sozusagen einhalten zu können.
Die Wildalm liegt in der Außenzone des Nationalparks Hohe Tauern. Was bedeutet dieses Wirtschaften im Schutzgebiet für euch?
Für uns bedeutet das natürlich auch, dass wir ein bisschen extensiver wirtschaften. Wir haben uns für den Vertragsnaturschutz entschieden, was bedeutet, dass wir limitiert sind mit der Viehanzahl, die wir hier haben können. Andererseits bekommen wir auch Förderungen dafür. So ist es irgendwie ein Geben und Nehmen von Landwirtschaft, Almwirtschaft und Naturschutz. Unsere Flächen wurden jetzt diesen Sommer zum Beispiel für die Almerhebung kartiert und begutachtet. Da sind wir auch mitgelaufen mit den Ökologen und haben uns unsere eigenen Flächen, die für uns aber auch noch neu sind, weil wir hier erst den zweiten Sommer sind, ein bisschen erklären lassen, was auch total spannend war. Genau, wir versuchen auch in Kooperation zu treten mit dem Nationalpark, dass wir hier oben unser Workshop-Angebot noch ausbauen können. Wir bieten Workshops zum Brotbacken und zum Käsen an und vielleicht in Zukunft auch noch für Almökologie. Und da sind wir eigentlich immer im regen Austausch und bauen das jetzt auf in den nächsten Jahren.
Zwei auf den ersten Blick unterschiedlichen Konzepte haben wir im heutigen Podcast kennengelernt. Aber was die Kesslermalm und die Wildalm verbindet, ist die Leidenschaft der handelnden Personen für die Almen. Was braucht es schließlich, damit das Kulturgut Alm, wie Susanne Aigner es beschreibt, auch in Zukunft bestehen kann?
Bei den handelnden Personen sind es ja vor allem einmal die Almbewirtschaft, die das umsetzen müssen, die das machen müssen. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Arbeitsaufwand. Und wenn die Almbewirtschafter die Freude an der Almwirtschaft verlieren, das ist der Untergang, glaube ich, der Almwirtschaft. Wenn wir den Almbewirtschaftern sagen, dass das Fleisch, das auf der Alm produziert wird, klimaschädlich ist, das ist das Letzte, was wir brauchen. Das brauchen wir nicht, weil das ist nicht so. Das ist die naturnaheste Form der Fleischproduktion, ist die Almwirtschaft. Das Bewusstsein brauchen wir. Wir brauchen das Bewusstsein, dass Fleisch auf höchstem Niveau auf den Almen produziert wird. Das ist einmal das A und O und das Allerwichtigste, dass die Almbewirtschafter stolz sind auf ihre Produkte und auf ihre Flächen. Und wenn wir die handelnden Personen von der anderen Seite hernehmen, nachher nehmen wir die Bevölkerung und die Konsumenten, dann wäre eine Wertschätzung schön. Eine Wertschätzung für die Almprodukte, eine Wertschätzung der Arbeit, die dort oben geleistet wird, sehr, sehr wichtig. Das ist leider, ist diese Wertschätzung nicht immer da und da gehört Öffentlichkeitsarbeit gemacht, dass das einfach wirklich eine herausragende Leistung ist. Und von der Politik und von den Fördermitteln braucht man ganz viel.
Ein schönes Schlusswort und damit verabschiedet sich auch Christine Brucker für heute, die sich schon heimlich auf den nächsten Almsommer freut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Aufgehorcht, ein Stück Natur für deine Ohren. Mehr davon? Entdecke alle Folgen auf ruhetauern.at und auf Spotify. Oder noch besser, vorbeikommen und den Nationalpark Hohe Tauern live erleben.